Marion Hübinger, Der Himmel über den Highlands. Anne, München, 8. Juli 2022. Und damit kommen wir nun zum wesentlichen Teil der Testamentsverlesung, sagte der glatzköpfige Mann mit einem linkischen Grinsen, das im Gericht vollkommen deplatziert wirkte. Statt sich auf die Worte des Rechtspflegers zu konzentrieren, fiel Anne der Staub ins Auge, der auf dem Fensterbrett gleich neben ihrem Stuhl lag. Sie konnte den Mann nicht leiden, weil er tat, was er tun musste, den letzten Willen ihrer Eltern verlesen. Es mangelte ihm an Ehrerbietung und einem gewissen Feingefühl, das sie in diesem Moment erwartet hatte. Noch mehr störte sie sich daran, dass sie und Hannes in einem nichtssagenden Gerichtssaal saßen, statt in einem Notarbüro, das vielleicht mit einem wertvollen Mahagonischreibtisch und einer imponierenden Bibliothek ausgestattet war, mit einem spektakulären Blick über München. Sie schweifte bereits wieder gedanklich ab. Herr Treschers Räuspern ließ sie aufhorchen. Galt die erwartungsvolle Pause in seiner Rede etwa ihr? Vorsichtshalber warf Anne einen Blick zur Seite. Der zusammengekniffene Zug um Hannes Mund bedeutete nichts Gutes. Eine junge Frau mit Piercings im Ohr brachte eine Wasserkaraffe und Gläser. Unaufgefordert schenkte sie dem Rechtspfleger Hannes und ihr ein Glas ein. Tee wäre ihr lieber gewesen, eine warme Tasse Lavendeltee, um die angespannten Nerven zu beruhigen. Über eine halbe Stunde hatten sie bereits warten müssen, bis man sie endlich in den Saal bat und die schwere Tür hinter ihnen zugefallen war. Über 30 Minuten, die Hannes allerdings auch immer ungeduldiger hatten werden lassen. Sie hatte es an der Art gemerkt, wie er die Seiten der Zeitung umgeschlagen und immer wieder einen Blick auf seine neue Rolex geworfen hatte. Selbst Anne hatte wenig Verständnis dafür gefunden, dass der anberaumte Termin zur Testamentseröffnung nicht pünktlich eingehalten wurde. Sie hatte bereits genug um die Ohren mit all dem Papierkram, den Umschreibungen von Konten und der Übernahme der Verlagsleitung. Ihr Magen zog sich zusammen, ob von dem Schluck Wasser, das fahl schmeckte, oder der anklagenden Leere, da sie heute früh keinen Bissen heruntergebracht hatte, wusste sie nicht. Sie zupfte an den Ärmeln ihres schwarzen Blazers. Schwarz hatte ihr noch nie gestanden. Nicht bei der typischen blassen Haut einer Rothaarigen, die wiederum im totalen Kontrast zu dem dunklen Hautton ihres Partners stand, den viele fälschlicherweise für einen Italiener hielten. Gerade deswegen hatte er sie damals auf den ersten Blick fasziniert. Hannes war ein gut aussehender, athletischer Mann. Seit etwas mehr als 4 Jahren waren sie ein Paar und galten in ihrem Freundeskreis als das Traumpaar schlechthin. Insgeheim rümpfte sie die Nase darüber. Erneut drifteten ihre Gedanken ab. Sie wusste nicht, ob der Mann inzwischen eine Erklärung für die Verzögerung gegeben hatte. »Reiß dich zusammen!« Luft entwich zwischen ihren Lippen. Lautete nicht das Motto aller vergangenen Tage genauso? Wie oft hatte sie gehört, sie müsse die Zähne zusammenbeißen, sie müsse dadurch, es gäbe keinen Weg daran vorbei. Den Text für die Trauerkarten formulieren, eine Druckerei beauftragen, sich für die Urnen entscheiden, den Baum für die Bestattung auswählen und heute der Termin beim Nachlassgericht. Hannes und sie waren hier, weil es sein musste, das Testament. Ihre Eltern, die auf so tragische Weise bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren, aus dem Leben gerissen. Hilflos ballte Anne die Fäuste, spürte den Druck ihres abgebrochenen Nagels, froh darum, überhaupt etwas zu fühlen. Nun denn, der Mann hatte bisher nichts weiter getan, als Blätter von einem Platz zum anderen zu legen. Wie ich schon sagte, gibt es ein gewisses Problem und »Das erwähnten Sie bereits, Herr Trescher«, fuhr ihm Hannes brüsk ins Wort. »Sie haben es bislang allerdings noch nicht für nötig befunden, uns darüber aufzuklären, worum es geht.« Unverzüglich zuckte ihr Kopf zur Seite. Hannes gesamte Körperhaltung drückte aus, wie ungehalten er über die Verzögerung und diese seltsame Hinhaltetaktik war. Als würde Herr Trescher auf ein bestimmtes Ereignis warten, das nicht eintraf. Anne biss sich auf die Lippe. Wenn sie Hannes jetzt versuchte zu bremsen, würde er erst recht ausrasten. Das hatte sie zu ihrem Leidwesen bereits einige Male erleben müssen. Der unerwartete Jähzorn, der aus dem Nichts hochkochen konnte, ein falsches Wort, und ihr Freund explodierte derartig, dass sie sich für ihn schämte. Leider schien er ihren Blick, der auf ihm ruhte, nicht wahrnehmen zu wollen, denn er starrte den Mann ihnen gegenüber unerbittlich ernst an. »Ja, Das Warten, die Seltsamkeit der Atmosphäre des Gerichts, die ihr bewusst machte, dass sie lediglich ein Tagespunkt auf der Liste des Rechtspflegers waren, das alles wirkte auf Anne so, als wäre sie in einem falschen Film gelandet. Als ob dies alles nicht ihr gelten konnte. Sie glaubte sogar, die mitleidsvollen Blicke der Sekretärin durch die geschlossene Tür in ihrem Rücken zu spüren. Am liebsten würde sie den Stuhl, der für eine gewisse Kälte an ihren nackten Beinen sorgte, verlassen und sich vor das tiefliegende Fenster stellen. Es zeigte einen Innenhof, in dem ein winziger Springbrunnen vor sich hin plätscherte und der, wie Anne bereits beobachtet hatte, häufig von größtenteils beschäftigt wirkenden Angestellten überquert wurde. »Die Lage ist ein wenig prekär, um es vorsichtig auszudrücken«, sagte der Mann hinter dem Schreibtisch, der Anne an ein Lehrerpult erinnerte. »Sie werden es gleich verstehen, ich hatte meine Gründe.« Diese geheimnisvollen Andeutungen machten die Situation kein bisschen besser. Doch ausgerechnet in dem Moment wurde der Mann vom Klingeln seines Handys unterbrochen. Mit einem entschuldigenden Lächeln nahm er das Gespräch entgegen und lauschte. »In Ordnung, danke für die Mühe.« Er legte auf und rieb sich die Hände, bevor er ein weiteres Mal die Papiere vor sich ordnete. Es war zum Aus der Haut fahren. Inzwischen war selbst Annes Geduld an ihrem Endpunkt angelangt. Sie deutete auf die Kladde, die mit Sicherheit das Testament ihres Vaters barg. »Bitte, können wir jetzt endlich beginnen?« Was sollte es schon groß zu verlesen geben? Ihre Mutter wäre die Alleinerbin geworden. Unter den gegebenen Umständen würde jetzt sie, die Tochter, den Verlag erben. Davon ging Anne zumindest aus. Immerhin hatte sie auf Wunsch der Eltern den Beruf der Verlagskauffrau gelernt, hatte sich in den Betrieb eingearbeitet und war seit 2 Jahren, seit ihrem 24. Geburtstag, quasi die rechte Hand ihres Vaters gewesen. »War«, lautete das entscheidende Wort. »Genau«, wie sie einst Liz' Schwester gewesen war, die vor etwas mehr als einem Jahr an einer Überdosis gestorben war. Schon das war damals schwer genug zu verkraften gewesen. »Ach, Lissy«, seufzte sie leise in sich hinein, »ich vermisse unsere Eltern.« Erneut spürte sie das krampfartige Ziehen im Bauch, das seit Tagen kam und ging, das sie jedoch mit aller Gewalt ignorierte. Sie hatte bei weitem andere Sorgen. »Tja, wie ich bereits sagte, gibt es etwas, das Sie erfahren sollten. Wir sind unserer Pflicht als Nachlassgericht nachgegangen und haben keine Mühen gescheut, damit die Testamentseröffnung von Herrn Karl Nadler, seinerseits Inhaber des Verlages Nadler & Co., korrekt vonstatten geht.« Just in diesem Moment spürte sie Hannes schwere Hand auf ihrem Knie und erstarrte kurzzeitig. Seine Hand fühlte sich wie ein Störfaktor an, etwas, das sie längst hätte in Ordnung bringen müssen, aber nicht den Mut dafür gefunden hatte oder auch die nötige Kraft. Immerhin war ihr Hannes seit dem Tod ihrer Eltern nicht von der Seite gewichen, kümmerte sich um den Verlag und hatte sie bei allen nötigen Schritten für die Beerdigung unterstützt. Sie selbst wirkte dagegen wie ein Schatten. Sie stand vollkommen neben sich, wollte noch immer nicht begreifen, selbst jetzt nicht. Brav hatte sie unterschrieben, was immer man ihr vorgelegt hatte, hatte Kondolenzbekundungen entgegengenommen, die Traueranzeige in der Zeitung abgesegnet. Nur in der Einsamkeit der Nächte, wenn Hannes friedlich neben ihr lag und leise schnarchte, ließ sie ihren Tränen freien Lauf. Kurz zusammengefasst, der Rechtspfleger räusperte sich erneut und gab Anne dadurch die Gelegenheit, seine Stimme wieder wahrzunehmen. »Es gibt einen zweiten Erben, der im Testament ihres Vaters bedacht wird.« »Was?« Hannes sprang wie eine Feder hoch. »Anne besitzt keine weiteren Familienangehörigen, davon wüssten wir. Oder ist es irgendein bedauernswerter Autor, dem er meint, noch etwas schuldig zu sein?« Sein Freund raufte sich die kurzen Haare, die er morgens immer akribisch stylte. »Anne, nun sag du auch mal was.« Er beugte sich über sie und rüttelte an ihrem Arm, als wäre sie ein kleines Kind, das man zur Vernunft bringen müsste. »Bitte beruhigen Sie sich, Herr...« Der Notar sah kurz auf seine Notizen. »Pilz, Sie können uns glauben, dass alles rechtens ist. Wir machen hier lediglich unsere Arbeit.« Hannes schnaufte laut. Nur mit Mühe konnte ihm Anne ein müdes Lächeln schenken, aus Dankbarkeit, dass er sich an ihrer Stelle derart aufregte. Grund genug dafür hatte er ja. Immerhin hatte er sich zum Vertriebsleiter des Verlages hochgearbeitet. Mittlerweile identifizierte er sich mit dem Unternehmen, als hätte er es selbst aufgebaut. Auch sie hätte gute Gründe dazu, sich Sorgen über diese unerwartete Information zu machen. War ihr Erbe, ihre Lebensgrundlage in Gefahr? Der Mann hinter dem ordentlichen Schreibtisch mit dem dümmlichen Grinsen musste sich irren. Hannes hatte recht. Sie war jetzt vollweise und die letzte aus der Familie Nadler. Sie runzelte die Stirn. Geschäftig öffnete Herr Trescher die offiziell aussehende Kladde und nahm einen Briefumschlag heraus, dessen Siegel bereits eingerissen war. Leider ist es uns nicht gelungen, den Erben zu überzeugen, heute anwesend zu sein. Somit informiere ich Sie, Frau Nadler, darüber, dass der Erbe automatisch als angenommen gilt, sollten Sie nicht binnen 6 Wochen ein rechtskräftiges Schreiben vorlegen, in welchem Sie das Erbe ausschlagen. Dasselbe gilt für Ausschlagen? Soll das ein Witz sein? Unterbrach Hannes den Mann mit dröhnender Stimme. Dasselbe gilt für den zweiten Erben, fuhr er unbeeindruckt in seinem monotonen Vortrag fort. Des Weiteren können Sie innerhalb des Ablaufes von einem Jahr das Testament anfechten oder das werden wir noch sehen. Anne nickte lahm. Ihr fehlte es an der notwendigen Energie, die Hannes gerade aufbrachte. Der Mann hüstelte gekünstelt. Wie Sie meinen. Es ist lediglich meine Pflicht, Sie über Ihre Rechte aufzuklären. Als Hannes seine Hände auf die Tischplatte legte, erschrak Anne. Jetzt beugte er sich weit über den Schreibtisch und suchte den Blick ihres Gegenübers. »Was genau bekommt denn dieser ominöse Erbe? Wovon sprechen wir hier eigentlich?« Auf diese Frage hätte sie auch selbst kommen können. Dennoch raubte ihr Hannes' unverschämte Art beinahe den Atem. Ihr Herz klopfte so stark, dass sie sich sicher war, alle im Raum Anwesenden müssten es schlagen hören. Das Blatt Papier, eng beschrieben, sie erkannte die Handschrift ihres Vaters, zitterte leicht zwischen den Fingern des Mannes. Langsam führte er es vor seine Augen. Sie presste die Lippen so fest aufeinander, dass sie blutleer wurden. Herr Trescher las stumm, ehe er zu ihnen aufsah. »Nun, so wie es aussieht, erbt Duncan McRowan die Hälfte des Verlages. So steht es hier geschrieben.« »So ein Erbe taucht doch nicht einfach aus dem Nichts auf. Und dazu noch aus Schottland? Ich habe deine Eltern noch nie über Schottland reden hören. Du etwa? Das ist dein einziger Albtraum. Was hat sich dein Vater nur dabei gedacht?«